Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Und damit herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir fragen uns, wie lange sich die Bundesbildungsministerin noch halten kann. Dann suchen wir nach Heimat im Haus der Kultur und der Welt in Berlin. Wir stellen die Preisträger des renommierten Premium Imperiale vor, der sich gerne als Nobelpreis der Künste versteht. Und wir erinnern an jemanden, der deutsche Geschichte geschrieben hat. Zum Beispiel am 4. November 1989, als er vor Hunderttausenden Ostdeutschen auf dem Berliner Alexanderplatz sprach. Friedrich Schollemmer.
Es ist wahr, dumpf, geduckt, bevormundet haben wir gelebt, so viele Jahre. Heute sind wir hierher gekommen, offener, aufrechter, selbstbewusster. Wir finden zu uns selbst. Wir werden aus Objekten zu Subjekten des politischen Handelns. Wir können stolz sein.
Was für eine Figur. Oppositioneller, Theologe, Autor, Sozialdemokrat, Friedensbewegter. Friedrich Schollemmer. 80 ist er geworden. Und auch Sozialdemokrat. Und genauso wie ein Mann, den wir gleich hören werden, aus dem Osten, da wo die SPD ja an vielen Orten es sehr schwer hat, wie die letzten Wahlen wieder gezeigt haben. Wir haben heute nämlich Wolfgang Thierse gefragt, den ehemaligen Bundestagspräsidenten, nach Friedrich Schollemmer.
Die Erinnerung an seine Aufforderung, Demokratie nicht den anderen zu überlassen, sonst geht sie kaputt. Nicht zu denken, indem ich meine Wut nach oben delegiere und eine Wählerstimme abgebe an irgendwelche extremistische oder sonstige Parteien, sondern selber mitmischen, selber Verantwortung übernehmen, selber das Risiko des öffentlichen Wortes übernehmen. Das ist das, woran er erinnert und woran er in Erinnerung bleiben soll.
Friedrich Schollemmer, also der Theologe, der Bürgerrechtler, der Demokrat. Im Alter von 80 Jahren ist er gestorben und Wolfram Nagel erinnert an ihn.
Mit seinen Büchern schrieb Friedrich Schollemmer gegen drohendes Unheil an. Er verstand sich als Aufklärer, war ein begnadeter Redner und Prediger. Er sah diese eine Welt in Gefahr, gab aber nie die Hoffnung auf, dass Umkehr noch gelingen kann.
Wenn man nur immer auf seine wenigen kleinen persönlichen Schritte schaut und resigniert, ist man falsch dran. Man ist Teil einer großen Hoffnungs- oder Utopiebewegung, dass Gerechtigkeit möglich ist, dass wir in Frieden beisammen wohnen können und dass wir die uns umgebende Natur nicht nur nutzen, sondern auch preisen.
Friedrich Schollemmer lebte inmitten von Büchern, Zeitschriften, Notizen, Briefen. Sie stapelten sich auf Tischen, dem Boden. Werke der Theologie, Philosophie, Weltliteratur und die eigenen Bände füllten Regale in seinem Arbeitszimmer. Angesichts aktueller Themen wusste er immer daraus zu zitieren.
Weh dem, der Wüsten birgt, sagte Nietzsche. Also die Wüsten wachsen überall. Und ich hoffe immer noch, dass wir keine Ökodiktatur brauchen.
Geboren am 16. Mai 1944 als Sohn eines Pfarrers, studierte Friedrich Schollemmer dann selbst Theologie in Halle an der Saale. Das Abitur musste er in der Volkshochschule nachholen, weil er sich der FDJ verweigert hatte. Nach 8 Jahren als Studentenpfarrer in Merseburg lehrte er ab 1978 am evangelischen Prediger. Seminar der Lutherstadt, war gleichzeitig Pfarrer an der berühmten Schlosskirche. 1980 gründete er in Wittenberg einen Friedenskreis und verteidigte junge Leute, denen Polizei und Stasi verbieten wollten, den Aufnäher Schwerter zu Pflugscharen zu tragen.
Wir umsetzen die Worte in Taten, die Träume in Wirklichkeit. Dann können wir auch verzichten auf das geschundene Wort Frieden.
In Anwesenheit eines ZDF-Fernsehteams und vieler jubelnder Zuschauer ließ Friedrich Schollemmer 1983 während eines regionalen Kirchentags im Wittenberger Lutherhof dann tatsächlich ein Schwert umschmieden. Eine Aktion, die den Theologen international bekannt machte und ihn selber stolz, der Stasi ein Schnippchen geschlagen zu haben.
Mir getobte, dass seine Mannen das hier nicht verhindert hatten. Dass das Ganze uns gelang, obwohl so viel Stasi auf dem Hof war, gehört zu den Vorauswundern des Herbstes.
Als er am 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz zusammen mit Künstlern und auch SED-Mitgliedern wie Gregor Gysi die verkrusteten Verhältnisse in der DDR anprangerte und Reformen forderte, hörten eine 500.000 Menschen dem Wittenberger Theologen zu.
Lebten wir gestern noch in der stickigen Luft der Stagnation, die atemberaubend war, so erleben wir jetzt Veränderungen, die atemberaubend sind.
Das war Schorlemmers erster großer Auftritt jenseits schützender Kirchenmauern. Ein Tag der Befreiung, wie er Jahre später einmal sagte. In den 1990er Jahren wurde Schorlemmer eine der gefragtesten Stimmen des Ostens. Er wurde nicht müde, den Menschen in Westdeutschland zu erklären, warum sich so viele Menschen nach der Vereinigung gedemütigt fühlten. Dafür erhielt er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Neue Kriege wie den der NATO gegen Jugoslawien, in Afghanistan oder dem Irak lehnte er ab. Er sprach sich auch gegen neoliberal-kapitalistisches Denken aus. Dabei blieb Schorlemmer immer auch der engagierte Pfarrer. Angesichts der Feiern zum 500. Reformationsjubiläum sagte er 2017 in einem Telefoninterview:
Ich denke, wir haben einen Traditionsabbruch zu beklagen, der ganz tief reicht. Und dann kommt dazu, dass es uns nicht gelungen ist, genug Geist in die Kirchen zu bringen, die wir nun mit großem Aufwand überall, Land auf Land ab, wieder renoviert haben. Und was ich beobachte, Land auf Land ab, das ist eine geistliche Verödung in unserem Land.
Friedrich Schorlemmer, ein Idealist und, wie er selbst einmal sagte, ein Mensch, der immer gegen den Strom schwimmt.
Wolfram Nagel erinnerte an Friedrich Schorlemmer und ein Weggefährte aus dem Westen, Grafiker und ehemaliger Akademiepräsident, ist Klaus Steck. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was hat Sie verbunden mit Friedrich Schorlemmer?
Er war ein enger Freund, obwohl ich mit dem Wort sehr behutsam umgehe. Er war jemand, der, ja, ich sag's mal ganz altmodisch, dem er nahe stand und sehr viele zeitlose Denkanstöße gegeben hat. Also er war ein fröhlicher Christenmensch und Protestant in des Wortes vielfältigster Bedeutung. Er war jemand, der einen Mut machen konnte auch. Die ganze Friedensbewegung hat gelebt von Leuten wie ihm auch. Diese wunderbare Aktion, Schwerter zur Flugscharen, also das war doch vor allen Dingen etwas Bildhaftes, nicht bloß Gesprochenes, sondern das war ein Bild, ja, das etwas vermittelte. Und im besten Sinne war er ein Mittler auch für Demokratie. Das ist ja nicht die einfachste Staatsform, die wir haben. Ja. Und er war jemand, der eigentlich immer Mut machen konnte.
Kam das aus seiner Religiosität? Kam das aus dieser Stärke, die er ja aufbauen musste, auch als jemand, der in der Opposition stand zu DDR-Zeiten?
Beides. Erstmal, er war ein aufrechter Protestant. Wir haben gemeinsam ein Akademiegespräch in der Berliner Akademie der Künste. Und da hat er gesagt, ich war der geborene Staatsfeind. Er war ein Widerständler. Im besten Sinne des Wortes, nicht um des Protestwillens, sondern ja, eben wie gute Protestanten nun mal sind. Yeah. Die wollen immer was, die yeah. wollen auch was aufbauen. Die wollen nicht bloß kritisieren und jammern und klagen, das war ihm fremd. Sondern, ich weiß nicht, wir haben riesige Veranstaltungen zusammen gemacht. Die Grugerhalle in Essen gemietet, da gehen ein paar tausend Leute rein, in der Hoffnung, dass sie alle Eintritt zahlen und zu uns kommen. Also da war er einer, der immer ja, mitgekämpft hat. Demokratie ist auch nichts für Schlafmützen und für Abwarter, sondern für Leute, die sich engagieren in diesem System. Und da gehören nur Leute wie er auch dazu, die auch anderen wieder Mut machen.
Und diese Erfahrung, die fußt ja sicherlich auch auf dem, was er eben zu DDR-Zeiten jahrzehntelang gemacht hat, den Glauben an die Demokratie nicht zu verlieren, mitten in einer Diktatur, der da geblieben ist, der gekämpft hat, der sich gegen den Staat aufgelehnt hat und dennoch den Staat nicht verlassen hat, den DDR-Staat nicht verlassen hat und eben zum Beispiel aktiv in der Friedensbewegung war. Und das war ja was Interessantes, weil Sie Schwerter zu Flugscharen schon erwähnt haben. Das wird ja nun ganz stark mit ihm verbunden, was da in Wittenberg in Ostdeutschland in den 80er Jahren tatsächlich zu sehen war, dass es da einen Schmied gab, der tatsächlich ein Schwert zu einer Flugschar umgeschmiedet hat. Das wurde dann zum Symbol.
Er war ein Mann der Bilder.
Ja. Und das hat sich doch auch dann Richtung Westen, das gab doch auch, wenn man so will, eine Art Brücke zur Friedensbewegung im Westen, die zwar politisch natürlich in einem anderen Setting agiert hat, aber die dennoch irgendwie verbunden war mit der Ostfriedensbewegung. Was war das für eine Verbindung?
Dass man sich verstand irgendwie auch. So sicher war das immer nicht, dass die Westdeutschen, sogenannten Westdeutschen, dann die anderen immer gleich verstanden, was sie wollten. Wir waren doch anders sozialisiert. Das war doch nun mal so. Und deshalb waren wir auch verbunden. Aber immer, wenn ich nach Berlin fuhr, in Wittenberg, habe ich ihn natürlich angerufen. Und das war immer wie ein kleines Fest. Ich nenne das mal ganz altmodisch so.
Ist auch jemand, der auch Menschen mitnehmen konnte. Das haben Sie ja jetzt schon erwähnt. Ne? Der wirklich auch ein Prediger war, wie Luther ihn vielleicht gemocht hätte, oder?
Genau so. Also nicht abgehoben, spricht doch von der Kanzel. Das war er nicht. Der war nicht ein Kanzelprediger, sondern jemand, der wirklich auch, dem die Leute müssen doch immer welche zuhören. Sie können doch reden, was sie wollen, wenn ihnen keiner zuhört, ist doch das alles für die Katz.
Klaus Steg, ehemaliger Akademiepräsident, Künstler und jemand, der eine starke Verbindung hatte, wir haben es gehört, zu Friedrich Schorlemmer, dem Theologen und Autor, der im Alter von 80 Jahren gestorben ist. Klaus Steg, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen, dass Sie ihn würdigen.
Und das haben wir auch im Laufe des Tages schon gemacht, an anderer Stelle. Alles zu hören und zu sehen auf unserer Seite im Netz oder in der Deutschlandfunk-App. Und jetzt beschäftigt uns, und auch das hat uns im Laufe des Tages schon einmal beschäftigt, nämlich die Debatte um die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP. Die reist ja nun schon seit Monaten nicht ab. Es geht um die Frage, ob in ihrem Haus Fördergelder nach womöglich politischen Kriterien vergeben wurden, also die Wissenschaftsfreiheit in Frage gestellt wurde. Heute musste sie erneut Fragen vor dem Bildungsausschuss des Bundestages beantworten und betonte, dass sie von möglichen Versuchen, Förderungen an politische Aussagen zu knüpfen, nichts gewusst habe und sie auch nie wollte. Sie ließ sich sogar zu einem Ehrenwort hinreißen, als sie danach gefragt wurde.
Ja, ich kann Ihnen das Wort geben, weil es nie intendiert war und das für uns ein Grundverständnis ist und wir alles dafür tun werden. Also ja.
Und die Sitzung dieses Bildungsausschusses kam auf Antrag der Union zustande. Thomas Jatzombek vertritt die Fraktion dort.
Ich glaube, die Öffentlichkeit hat einen klaren Eindruck davon, was in Ihrem Haus passiert ist. Sie haben mit Frau Professor Döring eine Schuldige gesucht und gefunden, um von den wahren Vorgängen in Ihrem Hause abzulenken. Ich glaube, die Wissenschaftscommunity hat ein klares Bild, welcher Geist in Ihrem Hause herrscht und was Sie auch persönlich dazu beigetragen haben.
Thomas Jatzombek von der CDU, womit er sich da auf die geschasste Staatssekretärin Sabine Döring bezieht. Nicole Gohlke von den Linken vertritt ihre Partei im Bildungsausschuss. Mit ihr sind wir jetzt verbunden. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Es kam ja eher wenig Neues von der Ministerin heute. Wie haben Sie Ihren Auftritt empfunden?
Ja, das, was ich im Nachgang auch noch gesehen habe und das, was mir übermittelt wurde, war leider so, wie es zu erwarten war. Also es hatte sich ja schon abgezeichnet, dass die Ministerin nicht aufklärungswilliger sein würde als schon die letzten Male. Und es hat sich ja auch schon in den Obleuterunden abgezeichnet, dass die Abgeordneten der Ampelparteien dieses Vorgehen auch decken werden. Und insofern war das heute im Kern eine sehr ermüdende und ergebnislose Sitzung, die aus meiner Sicht aber leider dazu beiträgt, der Wissenschaft und ich sage mal auch demokratischen Prozessen in diesem Land nochmal einen weiteren Bärendienst zu erweisen und da wirklich auch Schaden zuzufügen. Und insofern muss man einfach sagen, ist das ein großes Drama, was die Bildungs- und Wissenschaftsministerin da veranstaltet.
Inwieweit hängt das mit ihr als Person zusammen, was da im Ministerium womöglich schiefläuft?
Also es ist ja offensichtlich geworden, das ist ja auch schon in der ersten Befragungsrunde im Ausschuss der Ministerin zu diesem Thema, zu dem Fördermittelskandal deutlich geworden, dass es eben ganz viele Ungereimtheiten gibt. Also da stand immer die Frage im Raum, wann hat denn die Ministerin eigentlich davon erfahren, dass Fördermittel geprüft werden sollten? Die Ministerin hat einmal behauptet, sie habe das erst über einen Medienbericht, über, ich glaube, einen Panoramabericht erfahren. Das hörte sich heute zum Beispiel und auch schon wann anders ganz anders an. Ja. Es ist auch eigenartig, dass es mindestens 2 Prüfaufträge gegeben hat. Das wissen wir aus den Akten. Aber nur an einer Stelle erfolgten politische Konsequenzen, nämlich nur in dem Fall von Staatssekretärin Döring, die dann eben auch entlassen wurde. Das heißt, es gibt also an ganz vielen Ecken und Enden immer wieder Ungereimtheiten, zu denen die Ministerin ja auch immer wieder befragt wird, medial, in der Öffentlichkeit, aber eben auch in unseren Ausschusssitzungen. Und die Ministerin nimmt dazu einfach keine Stellung. Also sie gibt dazu einfach keine Antwort. Dazu muss man auch sagen, dass natürlich auch die Art des Befragens jetzt es ihr auch sehr erleichtert, dazu keine Antwort geben zu müssen, weil eben die Ministerin nicht auf konkrete Fragen antworten muss, sondern die Obleute der Ampelparteien immer wieder entscheiden, dass die Ministerin quasi gesammelt Fragen übermittelt bekommt und dann quasi selber auswählt, wozu sie eigentlich Stellung nimmt. Das heißt also auch diese Art der Befragung führt letztendlich dazu, dass wir einfach keine weiteren Antworten bekommen und dass diese Ungereimtheiten, für die die Ministerin selber verantwortlich ist, dass die einfach nicht aufgedeckt werden.
Bisher aber gibt es keine wirklich triftigen Dokumente, die beweisen würden, dass die Ministerin von vornherein davon gewusst hatte, dass es also eine Debatte darum geht, Fördergelder an politische Haltungen zu knüpfen oder an zumindest die Frage, ob man ja bei so einem offenen Brief dort unterschreibt oder eben auch nicht unterschreibt. Also im Moment liegt ja nichts vor. Was hoffen Sie sich noch an neuem Material, was da kommen könnte?
Naja, zweifelsfrei liegt für uns deswegen nichts vor, weil alle Akten, in denen das stehen könnte, ja gefährdet sind. Und wir gehen und alle anderen gehen ja davon aus, dass eine so wichtige und weitreichende Entscheidung, wie die Frage, ob tatsächlich Fördermittelempfänger geprüft werden sollen, ob sie die noch weiter bekommen dürfen anhand von politischen Aussagen, dass wirklich Namenslisten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern durchgecheckt werden. Das ist ein sehr, sehr weitreichender Vorgang, von dem, glaube ich, allen Menschen im politischen Betrieb klar ist, das wird nicht auf einer unteren Ebene entschieden, sondern das wird auf einer sehr hohen Ebene entschieden. Und es ist ja auch bekannt über mehrere mediale Aussagen, die die Ministerin und ihre Staatssekretärin gemacht haben, dass die Ministerin sehr, sehr vorgeprescht ist, genau mit dieser Art der Politik und des Politikstils. Und die Staatssekretärin eigentlich die war, die zurückgerudert ist öffentlich. Und insofern liegt der Verdacht sehr, sehr nahe, dass eben diese Prüfbitte wirklich an oberster Stelle, nämlich von der Ministerin selber ausgegangen ist. Und wir können das nur erfahren, wenn uns die Akten vollumfänglich zugehen. Jetzt haben wir Akten zugestellt bekommen, auch natürlich auf Initiative von Frag den Staat hin, die eben an allen relevanten Stellen geschwärzt sind. Und da muss ich dann auch sagen, wenn dann das Ministerium argumentiert, ja, das sind sozusagen Internas, wenn ein Referat oder ein Abteilungsleiter genannt werden, dann geht das natürlich an der Sache vorbei. Also offensichtlich werden hier auch Informationen vorenthalten und Personen geschützt. Und wir bräuchten eigentlich diese Akteneinsicht. Frag den Staat hat ja geklagt oder klagt immer noch auf die Herausgabe der vollumfänglichen Akten und auch auf die internen Chatverläufe bzw. auf die Wire-Kommunikation, wo es noch mehr Informationen geben soll. Und allein die Tatsache, dass die Ministerin dies alles zurückhält und eben auch ihre Staatssekretärin nicht davon entbindet, also von der Schweigepflicht nicht entbindet, ist ja ein Indiz dafür, dass sie offensichtlich selber etwas zu verheimlichen hat.
Wie weit würden Sie gehen? Also kann der Bildungsausschuss überhaupt im Rahmen seiner Möglichkeiten diese Sache aufklären? Ist überhaupt noch der richtige Ort dafür?
Also ich würde sagen, der Bildungsausschuss hat jetzt seine Möglichkeiten relativ weitgehend ausgeschöpft. Ja, wir haben also die Oppositionsfraktionen, die Unionsfraktion und wir als linke Gruppe. Wir haben kleine Anfragen gestellt, wir haben schriftliche Fragen gestellt, wir haben die Ministerin in der Fragestunde und in der Befragung der Bundesregierung befragt. Wir haben sie im Ausschuss befragt, wir haben das Thema mehrfach auf die Tagesordnung des Ausschusses und der Obleuterunde gesetzt. Wir kommen gegen diese, sage ich mal, Mauer des Schweigens der Ampelfraktionen an dieser Stelle nicht weiter an. Wenn die 3 Ampelfraktionen eben sagen, an dieser Stelle wird gemauert, dann können wir da nicht weitermachen an der Stelle. Und ich gehe auch selber jetzt nicht mehr davon aus, dass eine weitere Befragung der Ministerin im Rahmen des Ausschusses noch irgendwelche Erkenntnisse bringen würde. Insofern bleibt tatsächlich an der Stelle nur noch, ja, parlamentarisch eigentlich nur noch das Mittel des Untersuchungsausschusses. Oder wir warten eben auf die Herausgabe der Akten, was vielleicht gerichtlich noch so entschieden werden könnte. Diese Möglichkeit gibt es natürlich auch immer noch. dass an dieser Stelle nochmal einfach geleakt wird oder gerichtlich auf die Herausgabe entschieden wird. Den Untersuchungsausschluss, den können wir als Gruppe leider nicht beantragen. Insofern bleibt an der Stelle tatsächlich auch abzuwarten, wie sich die Union für weiteres Vorgehen entscheidet.
Können Sie sich da vorstellen, auch mit der Union zusammenzuarbeiten?
Klar, wir würden uns jetzt natürlich in solchen Fragen sozusagen des Vorgehens auf keinen Fall blockieren. Und wenn die Union da das Richtige macht, dann unterstützen wir das selbstverständlich. Das ist ja klar. Genau, aber im Kern muss man jetzt an der Stelle einfach sagen, wegen den Größenverhältnissen im Parlament liegt dieser Ball jetzt auch einfach bei der Union. Und wir können dann sagen, ja, wir unterstützen das, aber mehr Initiative haben wir an der Stelle nicht.
Und von dem, was Sie wissen, sollte aus Ihrer Sicht die Bundesbildungsministerin lieber jetzt als erst in einem halben Jahr zurücktreten?
Ich gehe davon aus, wenn an irgendeiner Stelle nochmal weiter etwas durchsickert an Informationen, dann wird es zum Nachteil für die Ministerin sein und dann wird an dieser Stelle auch vermutlich bewiesen werden können, dass die Ministerin einfach gelogen hat. Es gibt wirklich überhaupt kein einziges Moment in diesem ganzen Prozess, wo man etwas anderes vermuten könnte. Also das gesamte Vorgehen der Ministerin macht eigentlich deutlich, dass sie versucht, sich selber an dieser Stelle zu schützen. Und zwar auch so weit, dass sie ja wirklich auch Bauernopfer wie ihre ehemalige Staatssekretärin Döring in Kauf nimmt. Und insofern gehe ich davon aus, dass tatsächlich das, was wir an Erkenntnissen noch bekommen können, auf welchem Wege auch immer, zeigen wird, dass die Ministerin an der Stelle gelogen hat. Und ich halte das für natürlich absolut unmöglich für eine Ministerin. Und aber auch der Punkt jetzt schon, dass eine Ministerin für Wissenschaft und Bildung und auch noch eine Ministerin der FDP, die sich die Themen Wissenschaft, Freiheit und Transparenz fast wie keine sonst auf die Fahnen schreibt, dass diese Ministerin nicht bereit ist, einen Beitrag zur echten Aufklärung und für Transparenz zu leisten, das ist aus meiner Sicht unhaltbar, politisch, aber auch für dieses Amt.
Das sagt Nicole Gulke von den Linken, die ihre Partei vertritt im Bildungsausschuss im Bundestag, der heute früh also nochmal zusammenkam, um die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger in Sachen Fördergeldaffären zu befragen. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
100.000 Euro und dann noch überreicht vom japanischen Kaiser persönlich, der Name auch passend, Premium Imperiale, versteht sich selbst als ein Nobelpreis der Künste. Und seit heute wissen wir auch, wer diesen Preis bekommt. Unter anderem, ja, so jemand wie Starregisseur Ang Lee, aber auch eine französische Konzeptkünstlerin, eine Bildhauerin, ein Architekt. Und die 5 Namen wurden heute bekannt gegeben und auch begründet vom früheren Goethe-Institutspräsidenten Klaus-Dieter Lehmann in Berlin.
In allen Disziplinen der Malerei, der Bildhauerei, der Architektur, Musik und Film sind Künstlerpersönlichkeiten benannt worden, die mit ihrer Kunst die Menschen und ihr Zusammenleben in den Mittelpunkt stellen. Kunst und Leben also unmittelbar verbinden, Grenzen versetzen, Tabus brechen. Also das ist wirklich eine gesellschaftliche Kraft, die auch mit dem Premium Imperiale verbunden ist. Also nicht nur eine ästhetische Kategorie, sondern auch wirklich, was Kunst ausmacht in einer Gesellschaft.
Der Premium Imperiale, also seit heute kennen wir die neuesten Preisträger. Ang Lee habe ich schon genannt, den sehr berühmten Regisseur unter anderem von Hulk oder Sinn und Sinnlichkeit oder Brokeback Mountain.
I'm not a master of films, I'm rather
ich bin nicht der Herr der Filme, eher ihr Sklave. Wenn mich etwas gefangen nimmt, dann lege ich einfach los. Manchmal fühlt es sich an, als ob der Film die Regie über mich führt, statt umgekehrt.
Ang Lee also, der den Premium Imperiale bekommt, aber wie gesagt, er ist bei weitem nicht der Einzige, der diesen Preis bekommt. Auch Künstlerinnen und Künstler und Architekten überall, das wollen wir reden mit Carsten Probst, unserem Kritiker. Also Carsten, wenn man sich das mal so anschaut, den Premium Imperiale gibt es ja schon seit 35 Jahren und wird gern so als Nobelpreis der Künste bezeichnet. Also ich meine, das Preisgeld ist schon mal, wie gesagt, stattlich mit fast 100.000 Euro. Aber diese Selbsterklärung klingt ja auch schon sehr bedeutsam, Premium Imperiale. Aber wo steht er wirklich?
Ja, also diese Analogie mit dem Nobelpreis finde ich ein bisschen schräg. Das lässt sich aus meiner Sicht eigentlich kaum so richtig vergleichen. Der Premium Imperiale war in seiner Geschichte eher so ein politisch-strategischer Preis bisher. Also das Hauptinteresse lag seit den 80er Jahren darauf, mit Hilfe von Kunst und Kultur eine Brücke zwischen Japan und dem Westen herzustellen. Diese Japan Art Association, die den Preis vergibt, die wurde ursprünglich auch zur Pflege und Bewahrung der japanischen Kultur und ihrer Verbreitung im Ausland gegründet, war auch immer mit dem japanischen Kaiserhaus verbunden. Der Prinz Takamatsu, der so als der geistige Gründungsvater des Premium Imperiale gilt, der hatte dann die Idee, Japan über die Künste näher an den Westen heranzurücken. Und die Berater wie Klaus-Dieter Lehmann oder die Nominierungskomitees
für diesen Preis, die kommen allesamt aus Staaten, mit denen Japan seine wichtigsten Wirtschaftsbeziehungen hat. Das ist quasi bis auf Kanada die G7, neben den USA, dann Italien, Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Und das erklärt die lange Zeit doch ziemlich, ja, man kann sagen, fast eklatante Schlagseite bei der Auswahl auch der Preisträger, die eben aus eben diesen Staaten nur kommen. Es gibt keine gleichwertigen Künstlerpersönlichkeiten in der Liste der Preisträger in Afrika, Lateinamerika oder anderen asiatischen Ländern. Das ist schon sehr merkwürdig gewesen. Aber dieses Jahr zeigt sich immerhin doch auch ein Trend, der diesen etwas konservativen Kunstbegriff sozusagen auflöst. Und das fängt für mich schon mit diesem Nachwuchspreis an, der jetzt erstmals verliehen wird, an das Saliara Kunstzentrum in Jakarta. Das gibt also künftig den Preis nicht nur an super etablierte westliche KünstlerInnen, die zuvor schon alles gewonnen haben, was man gewinnen kann, sondern eben auch jetzt eine Art Förderpreis.
Dann nehmen wir uns doch mal vielleicht zwei, drei Namen raus. Nehmen wir zum Beispiel Doris Salcedo aus Kolumbien. Also Kolumbien habe ich jetzt nicht gehört in der Aufzählung der Länder, die strategisch wichtig sind für Japan. Das scheint ja schon mal vielleicht etwas Neues zu sein, dass man aus diesem Land jemanden wählt. Wer ist Doris Salcedo?
Ja, also genau, das zeigt eben dieser Trend, dass man jetzt ein wenig abweicht von der bisherigen Linie seit einigen Jahren. Ich finde ihr Werk, Doris Salcedos Werk, großartig, immer wieder sehr berührend. Die Wahl zeigt für mich, dass man eben nur dass man jetzt auch auf politischere Positionen zugeht. Ihre Themen sind seit Jahrzehnten die Spuren und Ursachen von Gewalt und Ausgrenzung, gerade vor dem Hintergrund des kolumbianischen Bürgerkrieges, der viele Jahrzehnte tobte. Bekannt ist in Europa zum Beispiel ihre große Arbeit geworden in der Londoner Tate Modern 2007, wo sie diese Turbinenhalle der Tate Modern mit einem riesigen tiefen Riss im Betonboden als symbolisches Antidenkmal für Grenzen und Abschottung gemacht hat, oder ihr Anti-Monument zum kolumbianischen Bürgerkrieg in Bogota mit tausenden Waffen, die die FARC-Rebellen damals abgegeben hatten, die Salcedo einschmelzen ließ zu Bodenplatten für ein neues Museum. Aber diese Arbeiten sind poetisch noch viel, viel ausgewogener, als jetzt diese leicht pathetischen Umschreibungen das eigentlich wiedergeben können.
Ja, und dann ist noch jemand dann doch aus einem Land, das vielleicht politisch strategisch wichtig ist für Japan, nämlich Frankreich, auch ein Name, der vielleicht diesem oder jenem doch noch etwas sagt, nämlich Sophie Kall, Konzeptkünstlerin, die ja mit verschiedenen Medien auch arbeitet, Videos, Installationen, auch Texten. Wofür steht sie und ist der Preis der richtige für sie?
Ja, also ich habe mich erstmal sehr gewundert, dass sie im Bereich Malerei auftaucht, weil sie eigentlich überhaupt nie gemalt hat. Sie ist eigentlich eine konzeptuelle Fotografin, Installationskünstlerin, Performancekünstlerin. Das spielt auch in der Jurywürdigung merkwürdigerweise überhaupt keine Rolle. Also sie war in den 90er und 0er Jahren sehr bekannt als Künstlerin. Ihre Arbeit gilt tatsächlich als konzeptuell, weil sie beispielsweise Leute aus fremden Adressbüchern kontaktiert, ihnen dann Geschichten über den Besitzer des Adressbuches erzählt oder einen Detektiv anheuert, der sie Tag und Nacht beschatten soll und dessen Fotografien sie dann ausstellt, oder als Zimmermädchen in einem Hotel anheuert und dann die Sachen der Hotelgäste fotografiert. Hier würde ich trotzdem sagen, eine etwas merkwürdige Wahl, gerade im Vergleich mit Doris Salcedo, weil Sophie Kalls Werk heute doch ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt.
Wie könnte sich dieser Premium Imperiale, der nun auch schon 35 Jahre auf dem Buckel hat, wenn man so will, verändern? Sehen Sie da Bewegung? Sie haben es ja schon angedeutet, dass man sich ein bisschen entfernen will von den traditionellen Ländern, wo man sich die Künstlerinnen und Künstler aussucht für einen Preis. Was könnte sich da oder sollte sich vielleicht noch bewegen?
Ja, er könnte doch konsequenter so in diese fachliche Expertise hineingehen, mehr Expertise aufbauen, vielleicht die innovative Qualität von Werken und Künstlern in einem Bereich noch sichtbarer machen, weniger auf das, was über Jahrzehnte immer schon so staatstragend ausgezeichnet wurde, sich weniger mit Namen schmücken, sondern verstärkt auf herausragende Werke setzen, die vielleicht gerade noch auf ihre verdiente weltweite Anerkennung warten. Dann könnte dieser Preis auch tatsächlich einen Schub wirklich für die Aufmerksamkeit für diese Art von Werken und Künstlern bringen.
Das sagt Carsten Probst, unser Kritiker über den Premium Imperiale, von dem wir also heute wissen, wer ja die neuesten Trophäen bekommt in diesem Jahr. Ang Lee, der Filmregisseur, dann die Künstlerin Sophie Kall, ebenso Doris Salcedo aus Kolumbien, dann noch der japanische Architekt Shigeru Ban und die portugiesische Pianistin Maria João Pires, um wirklich alle Namen genannt zu haben. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und hier Thomas Jedicke.
Der Deutschlandfunk vergibt zusammen mit der Stadt Braunschweig jedes Jahr aufs Neue den Wilhelm Raabe Literaturpreis. Jetzt erhält ihn der Schriftsteller Sascha Stanišić, der damit für sein neuestes Buch ausgezeichnet wird. Es trägt den Titel »Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne.« Die Jury erkannte darin eine Leichtigkeit, die es ermögliche, auch über schmerzhafte Themen zu sprechen. Für Stanišić selbst geht mit dem Buch eine Entwicklung zu Ende. Das gelte beispielsweise für seine Themen, sagte der Autor dem Deutschlandfunk.
Herkunft, mein letzter Roman, war wesentlich in den Themen des migrantischen Lebens basiert. Und das neue Buch, jetzt die Witwe, nimmt dann nur noch sowieso einen letzten Ausflug in die Jugend der 90er Jahre, in dieses prekäre Leben. Aber ich merke schon, das war der Abschied. Also auch das kommt jetzt zum Ende. Ich muss da jetzt nicht mehr mein Leben als Vorlage für Geschichten nehmen. Das ist jetzt erzählt, das ist jetzt zu Ende erzählt. Von daher ist es wie so ein Fazitbuch, das aber gleichzeitig, und das ist das Schöne, eben diesen Raum in die Zukunft eröffnet und einen Blick in, wie wollen wir gemeinsam leben, versucht.
Der Schriftsteller Sascha Stanišić. Bisher ist das Theater Görlitz Zittau nach dem Literaturnobelpreisträger Gerhard Hauptmann benannt. Doch das soll nicht so bleiben. Vor wenigen Tagen kündigte Intendant Daniel Morgenroth an, ab sofort könnten Unternehmen oder Privatpersonen die Namensrechte an dem Haus erwerben. Es gäbe schon zwei ernsthafte Gebote, sagte er der katholischen Nachrichtenagentur. Diese lägen allerdings noch in einem überschaubaren finanziellen Rahmen. Grundsätzlich versucht Morgenroth mit der Aktion, mehr Geld in die Kasse seines Theaters zu spülen. Das Werbepotenzial sei riesig, erklärte er. Anders sieht das die Partei Die Linke in Görlitz. Sie hat eine Petition gegen die Pläne gestartet. Man könne nicht zulassen, dass der Name Gerhard Hauptmann als Marketinginstrument missbraucht werde und somit seine Wertigkeit und Bedeutung verliere. Beim Filmfestival in Toronto ist ein Film gezeigt worden, der den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu ärgert. Er heißt The Bibi Files und zeigt bisher unveröffentlichte Aufnahmen von Netanyahu, während er von der Polizei in den Jahren 2016 bis 2018 wegen des Verdachts auf Bestechung verhört wird. Die Premiere der Doku von Regisseurin Alexis Bloom wurde möglich, weil ein Jerusalemer Gericht nur wenige Stunden zuvor eine Petition Netanjahus abgelehnt hatte, die Vorführung zu verhindern. In Israel selbst verbietet ein Gesetz das Zeigen von nicht genehmigten Videos. Deshalb gehen die Filmemacher nicht davon aus, dass ihr Werk dort laufen darf. Dennoch hat das Vernehmungsmaterial auch in Israel großes Interesse geweckt. Wie die Times of Israel berichtet, haben sich tausende Menschen Online-Gruppen angeschlossen, die vorgeben, eine Möglichkeit zu bieten, den Film heimlich zu sehen.
Thomas Jedicke mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Was ist Heimat? Vermutlich wird jeder diese Frage anders beantworten. Was ist Heimat? Aber wenn man jetzt ein Land nennen müsste, dann wird es für viele, die uns zuhören, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Deutschland sein. Na gut, aber welches Deutschland? Also dieses Land ist ja zum Glück so divers geworden, wie es noch nie war. Weswegen sich das Berliner Haus der Kultur in der Welt gedacht hat, das ist genau unser Thema. Und startet ein mehrjähriges Projekt, das weit über Berlin hinausgeht. Gerd Brendel hat sich umgehört.
Teure Heimat, nach dir geht mein Sehnen.
Welche Heimat und wessen Heimat oder besser, welche Heimat denn?
Ja, vielen, vielen Dank. Damit ist das Heimatenprojekt jetzt offiziell gestartet.
Den vielen Heimaten gibt seit heute das Berliner Haus der Kulturen der Welt eine Heimat. Die Heimatenflagge weht schon. Das Programm dazu beginnt mit Konzerten, Diskussionen und einer Ausstellung am Wochenende. Für den Intendanten des Hauses der Kulturen der Welt, Bonaventure Sobejeng Diko, ist die Idee von Heimaten, also Heimat in der Mehrzahl, vor allem eine Herausforderung zum Verlernen einer homogen, monochrom und linearen Vorstellung von der einen Heimat. Verlernen von Exklusivität, die sagt, meins, nicht deins.
This is mine, not yours.
Die eine homogene Heimat ist eine Fiktion, denn diese Gesellschaft beheimatet schon längst viele.
Die Frage, die sich stellt, ist, wer gehört eigentlich dazu?
Die Hochzeitskultur türkischer Gastarbeiter und ihrer Kinder, gehören sie nicht dazu? Genauso wie der Bayerische Trachtenverein oder der Mainzer Fastnachtsclub? Oder die Heimattraditionen und neuen Musikkulturen von Einwanderern aus den ehemaligen deutschen Kolonien in Afrika? Deren Großeltern gehörten ja schon mal gezwungenermaßen zum deutschen Kolonialreich, vorausgesetzt, sie hatten den Völkermord überlebt. Zur Eröffnung an diesem Wochenende gibt es dazu Konzerte und Diskussionen rund um Hip-Hop, schwarze Kultur, made in Germany.
Ich will nur meinen Platz an der Sonne. Hole mir meinen Platz an der Sonne.
Ein Heimatnetzwerk bringt weit über Berlin hinaus unterschiedliche Heimatfunktionäre aus dem gesamten deutschsprachigen Raum zusammen, wie das Hamburger Fluktuplasma-Festival für Kunst, Kultur und Diversität oder die jüdisch-muslimischen Kulturtage in Heidelberg. Pünktlich zur Bundestagswahl in einem Jahr ist dann ein dezentrales Festival geplant mit Spielorten zwischen Hamburg und Wien. Bis jetzt fehlen allerdings Vertreter, Vertreterinnen traditioneller Heimatkulturen im Netzwerk, afrikanische oder asiatische Kirchengemeinden oder Moscheevereine zum Beispiel. Wenigstens fromm-muslimischen Berlinern begegnen einem in der Ausstellung »Vergib uns unsere Schuld«, die auch an diesem Heimatenwochenende in Berlin eröffnet wird. In der Videoinstallation »Invisible, unsichtbar« von Nassan Tour zeigen Überwachungskameras Berliner Erdgeschosse. Menschen kommen und gehen, fast verschämt, aber erst bei näherem Hinschauen sieht man, dass sie zu einer typischen Berliner Hinterhofmoschee gehören.
In der Ausstellung wir werden das herausfordern, wie man muss sich nicht entschuldigen, wenn man an andere Gott glaubt oder andere Sexualität, das nicht in Beziehung mit der Normalität ist.
Erklärt Kuratorin Baskevada. Schuld versteht sie demnach als Abweichen von der Mehrheitsnorm und nicht etwa als ethische Kategorie, als moralisches Scheitern. Dabei wäre es doch interessant, nach Vorstellungen von Gut und Böse in der Mehrheitsheimat und all den anderen Heimaten zu fragen. Die Kritik an der Mehrheitsgesellschaft, die anderen Kulturen Heimatrecht verwehrt, ist wichtiger denn je. Nur schade, dass diese Kulturen selbst einer Kritik nicht für würdig erachtet wurden. Zum Beispiel mit der Frage, wie sich in der neuen Heimat das Bild der alten Herkunftsheimaten verändert. Und noch eins fehlt, der Blick auf das Gemeinsame.
Heimat in Singular interessiert mich nicht,
sagt HKW-Intendant Bonaventure Dico. Und so ist von Heimat in der Einzahl als Ideal, als utopischer gemeinsamer Ort, zu dem alle, die irgendwo Heimischen wie die Heimatlosen unterwegs sind, nur am Rande die Rede. Ernst Bloch definierte Heimat als etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin aber noch niemand war. Im Haus der Kulturen der Welt scheint hingegen am Wochenende vor allem ein buntes Heimatenfest mit moralischem Anspruch für Groß und Klein auf dem Programm zu stehen.
Gerd Brendel über das, was das Haus der Kulturen der Welt in Berlin da plant, um die verschiedenen Heimaten hierzulande zu thematisieren in den nächsten Monaten und Jahren. Ein großes Projekt, was weit über Berlin hinausgeht, wir haben es gehört. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage und die größte Gefahr der sexuellen oder besser sexualisierten Gewalt gegen Kinder lauert, ja, wir wissen es, in den Familien. Das sagen die Zahlen. Doch gerade von dort drängt zu wenig an die Öffentlichkeit und manchmal trauen sich auch die Opfer als Erwachsene nicht darüber zu sprechen. Es ist doch Familie. Auch die Autorin, um die es jetzt geht, hat jahrzehntelang geschwiegen und dann aber gleich ein ganzes Buch geschrieben, das auch noch zum Bestseller wurde und jetzt auf Deutsch erscheint. Die Autorin heißt Neige Sino und stellt ihr Buch vor, das in Frankreich erst mal 15 Verlage abgelehnt haben. Jetzt stellt sie es in Deutschland vor. Und Tobias Wenzel hat sie für uns getroffen.
Il y a un truc qui dit, là, des minutes, je pense que c'est un registre.
Da ist so eine Minutenanzeige. Ich glaube, es wird aufgezeichnet.
Nesh Sino lacht, als sie aus einem Studio in München zugeschaltet wird. Denn die Technikerin ist plötzlich verschwunden. Und sie selbst sitzt ganz allein da und weiß nicht, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Mit der Heiterkeit ist es aber sofort vorbei, als wir über Trauriger Tiger zu sprechen beginnen.
C'est un livre que j'écris quand même.
Dies ist ein Buch, das ich trotzdem geschrieben habe.
In Trauriger Tiger, Nesh Sinos Text darüber, wie sie als Kind regelmäßig sexuell missbraucht wurde, nennt die französische Autorin gleich 7 Gründe, die gegen das Schreiben dieses Buchs gesprochen haben. Einer davon, sie glaube nicht, dass das Schreiben für sie therapeutische Wirkung haben könne. Letztlich sei sie allerdings von ihrer immensen Wut angetrieben worden.
Mais j'ai l'impression que c'est une colère que je maintiens sous contrôle.
Aber ich habe den Eindruck, dass ich im Buch diese Wut wie ein wildes Pferd im Zaum halte. Die Wut ist spürbar, aber ich achte darauf, sie nicht gegen den Leser zu wenden. Ich teile diese Wut vielmehr mit ihm. Sie ist gegen die Ungerechtigkeit in unserer Welt gerichtet, gegen die Gewalt des Schweigens, das man uns auferlegt.
Dieses Schweigen hat Nesh Sino nun gebrochen.
Mit einem 7-jährigen Kind allein in einem Zimmer sein. Eine Erektion bekommen beim Gedanken an das, was man ihm im Grunde antun wird. Die Worte aussprechen, die bewirken, dass dieses Kind sich nähert, das irrigierte Glied in den Mund des Kindes stecken, es dazu bringen, dass es ihn schön weit aufmacht. Das übersteigt jedes Verständnis.
Sino erzählt mit einer umwerfenden Ehrlichkeit und in einer kaum zu ertragenden Detailliertheit, wie sie zwischen etwa 7 und 14 Jahren von ihrem Stiefvater regelmäßig vergewaltigt wurde. Von einem von vielen geschätzten Mann, der von sich selbst sagt, er habe einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. In einer klaren und nie verklärenden Sprache, reich an klugen Überlegungen, flankiert von Beispielen aus der Weltliteratur und ergänzt durch Originaldokumente wie der Anzeige des Missbrauchs und Zeitungsberichten, schildert die heute 47-jährige Sino ihre Erlebnisse und stellt die Frage nach dem Warum. Dabei lässt sie keine Rechtfertigungen dieses und anderer Missbrauchstäter gelten wie »Ich liebe dich doch« oder »Das ist nur ein Spiel zwischen uns«.
Le langage qu'il m'a imposé, la vision de cette histoire qu'il m'a imposé, c'est un viol aussi, c'est un viol de mon esprit.
Die Sprache und seine Sichtweise, die mir auferlegt hat, sind auch eine Vergewaltigung meines Geistes.
Trauriger Tiger ist ein berührendes und erschütterndes Buch, eine notwendige Zumutung und eine dringliche Aufforderung, genauer hinzusehen. Eine Person von 10 sei in Frankreich in der Kindheit missbraucht worden, erzählt die Autorin. Das sei in anderen Ländern Europas sicher nicht anders. Und immer noch wird das Thema oft totgeschwiegen, bleibt ein gesellschaftliches Tabu. Auch wenn der eigentliche Missbrauch vorbei ist, kommt er immer wieder im Kopf der Opfer hoch, etwa in Form von Albträumen.
Ich verstecke mich, entkomme seinem Zugriff, indem ich auf ihn einrede, völlig sinnloses Zeug, mit dem es mir am Ende aber gelingt, die Aufmerksamkeit von mir abzulenken. Manchmal holt er mich ein und vergewaltigt mich am Ende doch. Manchmal entkomme ich ihm nur, indem ich wegrenne, schreiend die Flucht ergreife, ohne dass mir ein Laut über die Lippen kommt.
Im Alltag kann ein Auslöser etwa ein Geräusch oder ein Geruch sein, die das Opfer mit dem Täter assoziiert. Nesh Sinos Stiefvater liebte zum Beispiel die Songs von Johnny Hallyday. Diese Musik ist deshalb für sie ein Trigger.
Ich weiß dann ja, dass das nur vorübergehend ist. Wie die meisten traumatisierten Opfer gehe ich still damit um, unbemerkt von meinem Umfeld. Wenn zum Beispiel im Kino plötzlich ein Song von Johnny Hallyday zu hören ist, dann lasse ich die anderen mitsingen und ihren Spaß haben. Es liegt ja nicht an der Musik selbst, die mein Angreifer mochte. Diese Musik löst nur einfach in mir eine Zerbrechlichkeit aus.
Bleibt die Frage, ob Nesh Sinos Stiefvater, ihr Vergewaltiger, Trauriger Tiger gelesen hat.
Je sais pas, je suis pas ami avec lui.
Keine Ahnung, ich bin ja nicht mit ihm befreundet. Ich denke nicht wirklich an ihn, aber ich frage mich schon allgemein, ob die Lektüre dieses Buches etwas in den Menschen verändern kann, die Kinder vergewaltigen oder kurz davor sind. Vielleicht verhindert mein Buch nicht, dass ein Vergewaltiger zur Tat schreitet, aber ich glaube schon, dass die Lektüre es dem Täter nicht mehr erlaubt, sich selbst hinsichtlich der Schwere dessen zu belügen, was er da tut oder kurz davor ist zu tun.
Je crois que ça l'empêche de se mentir sur la gravité de ce qu'il fait ou de ce qu'il est sur le point de faire.
Nash Sino also mit ihrem Buch Trauriger Tiger. Im Moment ist sie damit in Deutschland unterwegs. Sie stellt es unter anderem in München vor, am Mittwoch und am Donnerstag in Berlin. Tobias Wenzel hat sie für uns getroffen. Und Gregor Sander schaut in die Feuilletons vom 11. September.
Die Feuilletons vom Mittwoch sind auf der Suche nach dem richtigen Weg. In der Tageszeitung Die Welt berichtet Marie-Louise Goldmann vom richtigen Umgang mit der Gewalt gegen Frauen. Dabei geht es ihr weniger um die Berichterstattung, sondern um die Wortwahl. Mit Tadel muss derjenige, der Ehrenmord, Familientragödie oder Eifersuchtsdrama sagt, statt Femizid, ebenso rechnen wie derjenige, der auf einen Mann oder alle Männer als Täter verweist, statt etwa, wie im Falle des aus dem Libanon stammenden Tatverdächtigen, der in Berlin-Zehlendorf eine Frau erstach, den Migrationshintergrund mitzudenken. Nun ist diese Diskussion tatsächlich nicht ganz so neu und der Begriff Femizid soll vor allem betonen, dass Frauen nur deswegen umgebracht werden, einfach weil sie Frauen sind. Marie-Louise Goldmann holt sich gegen diese Argumentation Hilfe in einem anderen Blatt. In der FAZ missbilligt Stefan Klenner den identitätspolitischen Duktus der Debatte, der alle Morde und Totschläge mit weiblichen Opfern pauschal als Femizid kategorisiert und somit eine sachliche Diskussion über Schutzmaßnahmen für Frauen verhindere. Am Ende kommt die Weltautorin dann zu folgendem eigenen Urteil. Man kann auf das eine verweisen, die strukturelle von Männern ausgehende Gewalt gegen Frauen aus frauenverachtenden Motiven, ohne das andere aus dem Blick zu verlieren, dass es Kulturen gibt, in denen Frauenhass ausgeprägter ist als in anderen. Was nicht heißt, dass man das universelle Problem bequem auf andere abwälzen sollte, um sich nicht mit eigenen Problemen beschäftigen zu müssen, so Goldmann in der Welt. Wo in diesem sowohl als auch allerdings der in der Überschrift versprochene richtige Umgang mit der Gewalt gegen Frauen versteckt sein soll, ist uns nach der Lektüre nicht so richtig aufgegangen. Aber vielleicht ist das Richtige ja manchmal eben auch falsch. Den Eindruck könnten die Leserinnen und Leser der Süddeutschen Zeitung bei der folgenden Überschrift bekommen. Der Komiker Luke Mogridge ist weg. Herzlichen Glückwunsch an alle. Für uns Menschen mit Behinderung ist damit nichts gewonnen, poltert Jonas Wengert. Sat.1 hatte Mogridge geplante Sendung nach dessen skandalösen Äußerungen über Sportler der Paralympics sofort abgesetzt. Die Empörung im ganzen Land war groß. Der im Rollstuhl sitzende SZ-Autor glaubt allerdings, der Aufschrei wäre wohl weit geringer ausgefallen, hätte sich Mogridge ähnlich geschmacklos über Frauen, Transpersonen oder Ausländer geäußert. Warum das so ist, erklärt Wengert so. Es ist Gratismut, sich über Mogridge zu empören und sich mit viel Getöse für Behinderte stark zu machen. Es kostet nichts, weil Behinderte für niemanden eine Gefahr darstellen. Ihre Voraussetzungen sind in der Breite so schlecht, dass sie nicht ernsthaft um gesellschaftliche Ressourcen konkurrieren. Behinderte nehmen niemanden den Arbeitsplatz, die Wohnung oder allgemein gesprochen Status und Wohlstand weg. Die Taz wünscht sich hingegen in der Überschrift ihres Aufmachers keine Kontaktschuld. Und wer sich an dieser Stelle fragt, was bitte ist denn Kontaktschuld, wird durch Jan Feddersen aufgeklärt. Bei den diesjährigen US Open im Tennis hängt Taylor Swift mit der Trump-Unterstützerin Brittany Mae Holmes ab. Swifties weltweit sind schockiert, wo sich ihr Idol bisher noch gar nicht in der US-Präsidentschaftswahl positioniert hat. Swift hat also eine Trump-Unterstützerin umarmt und glaubt man dem Taz-Autor, ist das tatsächlich relevant für den Rest der Welt. Die Diskursschlacht, um die es aktuell geht, ist eine um Miss America schlechthin. Taylor Swift, nicht allein in den USA, das weibliche Idol überhaupt, das alles richtig macht, moralische und ethische Standards und qua Lebensweise die Do's and Don'ts eines anständigen Lebens absteckt. Mag sein. Wir hingegen meinen, Taylor Swift darf umarmen, wen sie möchte und sprechen sie von jeder Kontaktschuld frei.
Gregor Sander mit den Feuilletons vom 11. September. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio. Und immer als Podcast.